hören Radio Ech, das russische Programm auf Deutsch. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19:30 Uhr.
Und Radio Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute im Studio ist Sveta und wir machen heute Teil 2 von unserer Sendereihe langsam unterwegs Richtung Osten. Und heute im Studio sind wieder Andy und Melanie. Hallo.
Hallo.
Ich bin sehr glücklich, euch wieder hier zu begrüßen.
Dankeschön, wir sind auch froh.
Letzte Sendung war im Dezember. Melanie und Andy waren dann sehr lange unterwegs, wie der Titel sagt, Richtung Osten. Und im Dezember haben wir geschafft, nur etwa ungefähr die Hälfte der Reise irgendwie schnell zu erzählen. Und vielleicht für diejenigen, die uns jetzt erst heute hören, erzählt ein bisschen, was war das, Andi? Könntest du ein bisschen sagen, was habt ihr gemacht, was war euer Ziel und welche Reise war das überhaupt?
Ja, wir haben beschlossen, eben mit unserem kleinen blauen Bus langsam Richtung Osten zu fahren. Wir wollten nach Kirgisistan, um dort den Sommer zu verbringen in den Bergen und haben den Landweg gewählt, schnell über Sizilien, Griechenland, die Türkei, waren dann in Georgien, wo wir die letzte Sendung auch angefangen haben, wegen dem post-sowjetischen Hintergrund. Haben von Georgien erzählt, Aserbaidschan, sind dann mit der Fähre übers Kaspische Meer gefahren, sind nach Kasachstan hineingefahren, vorgedrungen bis zum Aralsee. Und in Arals kamen wir letztes Mal dann, konnten wir nicht mehr weitermachen, weil dann die Zeit vorbei war.
Genau, dann im Dezember sind wir am Aralsee geblieben, an einem Ort, wo du gesagt hast, dass es ganz anders aussah, als man hier denkt.
Nun, also man muss dazu sagen, wir haben natürlich jetzt uns diese große Ökokatastrophe, von der jeder erzählt und über die man gerne berichtet und die man so gerne vorhält. Wir haben uns das gespart, uns das direkt anzuschauen. Aber die Stimmung in der Stadt, von der es auch hieß, dass sie in Depression versinkt und in Melancholie, haben wir einfach eine sehr offene, bunte, freundliche Stadt erlebt, konnten auch da mit den Menschen über dieses Bild sprechen. Und das Schönste, was eigentlich eine dann zu uns gesagt hat, schaut dir unsere Frauen an, was für einen tollen Schmuck die alle tragen. Sehen diese Frauen etwa unglücklich aus? Und diesen Optimismus, den hat man da überall gespürt und das hat uns gefreut zu sehen, dass das Leben überall weitergehen kann.
Das ist sehr schön. Dann fangen wir gleich dort an, wo wir geblieben sind. Und ihr seid dann in Kasachstan eine Weile geblieben oder seid ihr dann weitergegangen?
Ja, Kasachstan war für uns so die Mission, nach Kirgisistan vorzukommen, weil wir einfach schon auch viel Respekt hatten vor der großen Hungersteppe, da mit unserem Auto durchzufahren. Es hat sich um 2.500 Kilometer. Die ersten 1.500 Kilometer davon waren einfach sandigste Pisten, wo wir wirklich sehr viel Probleme hatten, voranzukommen. Wir sind 15 Stunden am Tag gefahren, teilweise sind gerade 300 Kilometer weit gekommen und wir wussten nicht, was noch vor uns liegt. Die Strecke nach Aral selber war dann sehr gut und das hat sich dann auch nach Schimkent weiter so herausgestellt, dass wir gut vorangekommen sind. Aber wie gesagt, wir wollten nach Kirgisien, wir wollten in die Berge, wir wollten zum Easy Cool.
Um Stimmung zu machen, machen wir jetzt ein bisschen moderne kirgisische Musik. Wir hatten mal Praktikanten, ein Dima bei uns im Radio, Dreiklang, der direkt aus Kirgisistan kam und er hat uns dann ein Musikarchiv hinterlassen.
Thank you.
instrumentelle Komposition. Und wir sind jetzt gleich am Issyk-Kul-See.
Genau, am Issyk-Kul sind wir angekommen, wie Anni schon sagte, nachdem wir recht lange Zeit in diesem sehr trockenen und sandigen, staubigen Landschaften Kasachstans gewesen waren und konnten kaum glauben, was wir da sahen. Der Issyk-Kul ist ein riesiger Gebirgssee, liegt irgendwie auf 1,7, 1,8 und ist umgeben vom Tien Shan, der sich am Issyk-Kul in zwei große, sehr hohe Gebirgsketten spaltet und diesen See mit 4000ern umstellt, die Anfang Juni, als wir dann dort ankamen, alle noch schneebedeckt sind, was auch der Grund war, warum wir mit dem Bergsteigen noch warten mussten. Und so haben wir uns erstmal an den Ufern vom Issyk-Kul rumgetrieben und auch tatsächlich schon gebadet, wiewohl der See so hoch ist, weil der thermische Quellen hat und nie sehr kalt wird und sehr früh sehr angenehm ist.
Ja, und was ich als eine Russin dann über Issyk-Kul weiß, ist, in der Sowjetunion war das ein sehr wichtiger Ort, Begegnungsort. Und da gab es zum Beispiel in den 80er Jahren ein wichtiges Schriftstellertreffen, wo auch Schriftsteller aus der ganzen dritten Welt kamen und dann mit sowjetischen Großen, wie zum Beispiel Chingis Aitmatow und so, sich da trafen. Und ist es jetzt auch so geblieben? Ist es ein großer touristischer Ort, Andi?
Allgemein haben wir in Kirgisien gemerkt, dass Tourismus in Zentralasien sich entwickelt hat. Gerade in Karakol haben wir sehr viele Leute aus aller Welt gesehen, die alle auch viele von China rüberkamen und dort am Issyk-Kul dann eben auch ihren Kirgisien-Aufenthalt bestritten haben. Man kann da mittlerweile super toll Wanderungen machen, man bekommt Kartenmaterial und so haben wir uns eben auch dann erstmal aufgemacht und haben so die Bergwelt ein bisschen für uns erkundet. Wenn man dann aber ein paar Meter von den üblichen Pfaden weg ist, dann ist man wieder völlig für sich und kann auch schon wieder diesen ganz ursprünglichen oder das ursprüngliche Kirgisien kennenlernen. Das hat uns sehr gut gefallen.
Und wenn ich kurz darf, am Nordufer ist es schon erkennbar, dass erstens der Issyk-Kul eben zu Sowjetzeiten allgemein ein beliebtes touristisches Ziel war. Es ist ja sozusagen eins der Meere Zentralasiens und auch der ganze Stolz Kirgisiens. Und dort trifft man durchaus auf Hotelanlagen und entsprechende kleine Supermärkte etc. Also da gibt es durchaus touristische Infrastruktur im größeren Stil. Während uns an der Südseite eher dieser sogenannte Community-Based Tourism beeindruckt hat. Das ist sehr lokal organisierter Tourismus, wo an einem Büro sozusagen, das als Anlaufstelle dient, Quartiere angemeldet werden können und Touristen wiederum dorthin kommen können, die dann direkt in die Familien verteilt werden und mit dem besagten Informationsmaterial versorgt werden. Und das ist sozusagen zwei Formen des Tourismus. Eine eher im größeren, vielleicht aggressiveren Stil und am Südufer die eher sanftere.
Und Issyk-Kul ist noch irgendwie mit Gagarin, mit dem ersten Mann im Weltall.
Ja, man sieht eben Gagarin-Statuen überall und auf der Südseite gibt es ein riesengroßes altes Sanatorium und Gagarin hat da wohl dann sich erholt von seinen kosmischen Ausflügen, die er seinerzeit bestritten hat.
Hat er nur einen einzigen gemacht.
Aber danach war er noch viel fliegen, hat viel Testflüge gemacht und auch von diesen Strapazen hat er sich wohl am Issyk-Kul erholt. Dem begegnet man da immer wieder.
Deshalb gibt es so viele Statuen.
Deswegen gibt es Statuen auch gerne mal vor schönen Wasserfällen, die im Nichts stehen. Dann strahlt einen da ein Gagarin noch an und man fühlt sich natürlich dann sehr wieder im sowjetischen Land.
Dann ging es zum Bergsteigen, ja, und du hast gesagt, Melanie, es war für dich eine Entdeckung, ja, dieses sowjetische Bergsteigen, oder?
Genau, also während Bergsteigen hier so ein bisschen das verkauft wird, immer mehr als Spielwiese der Individualisten, ist das Bergsteigen im sowjetischen Stil sehr streng hierarchisch, geradezu militärisch organisiert. Und es ist keineswegs so, dass jeder da in die Berge gehen kann und tun und lassen kann, was er will, sondern man geht dort in einer Gruppe und dieser Gruppe steht jemand vor und der entscheidet anhand des Alpinbuches, das jeder Bergsteiger zu führen hat, unter Aufsicht, zu welchem Berg der jeweilige Bergsteiger in der Lage ist und damit auch zugelassen. Und dann darf man bergsteigen gehen und hinterlässt an jedem Gipfel dann ein kleines Zettelchen, das die nächste bergsteigende Gruppe wieder mit runterbringt und somit die Leistung des Vorgängers dokumentiert. Und genau, das hat mich alles erstmal sehr verblüfft. Ich habe keinerlei Dokumentation darüber, was für Berge ich erklommen habe oder auch nur versucht habe. Wir konnten da also nicht viel vorweisen. Das hat aber auf der anderen Seite auch einen Aspekt der Fürsorge. Und wir sind also nach dem Issyk-Kul, wo wir gerade ja noch waren, zurückgefahren nach Bischkek. Und südlich von Bischkek gibt es das Alaa-Achar. Und das ist eins der alten sowjetischen Bergsteigerreviere. Und dort sind wir eben hin und haben angefangen, auf eigene Faust da unsere Berge zu besteigen und sind da relativ bald auf eine Gruppe ukrainischer Bergsteiger getroffen, die eben so organisiert waren. Und vielleicht willst du kurz weiter erzählen.
Ja, das Schöne an den Ukrainern war erstmal, dass sie waren zwar noch so organisiert in diesem Stil, aber sie waren total fürsorglich zueinander. Man hat jetzt kein hierarchisches, man hat keine Hierarchien erkannt in dem Sinne. Es gab zwar eben diesen Instruktor, den es halt immer gibt, so der Chef von der Gruppe, aber irgendwie waren die alle so lieb und nett miteinander und die haben es dann relativ schnell auch in ihr Team mit reingenommen, weil wir waren zu zweit unterwegs und dann haben die natürlich auf uns aufgepasst und haben uns auch immer, wenn wir von den Bergen zurückkamen, haben sie uns mit Tee empfangen und haben unsere Leistung ganz groß anerkannt, wo wir waren und was wir gerade gemacht haben und haben uns einfach ein Gefühl gegeben, dabei zu sein, was sehr schön war. Und auch da ist uns natürlich dann auch wieder das Thema begegnet, das wir natürlich schon auch in Georgien hatten und worüber wir auch schon gesprochen haben, mit dem Ukraine-Russland-Konflikt, mit dem Krim-Konflikt. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten mit dem. Und dazu musste man eben wissen, dass die Krim gerade selber eines der besten östlichen Klettergebiete darstellt. So, also ganz viele Leute sind da immer zum Sportklettern, zum Trainieren hingegangen, ganz viele Ausflüge wurden oder Ausfahrten wurden dahin gemacht. Und da war eben dann auch der Tunnel, ja, und das ist jetzt natürlich auch nicht mehr für uns zugänglich. Unser Klettermekka letzten Endes haben sie uns genommen. So, und auch da war eben auch wieder ganz klar, viel Angst zu spüren, wie es dann weitergeht.
Die Ukraine gesagt, das ist quasi Klettermekka weggenommen.
Genau, ja, das ist bekannt, so das kennt man auch. Also Krim, auf der Krim zu klettern, so das ist mir auch früher schon begegnet durch meine russischen Freunde.
Es geht auch überhaupt bergab, soweit ich dann aus Medien wissen kann, dass es quasi dann die westlichen Touristen können nicht mehr im Moment auf die Krim, ja? Diesen Sommer war absolute Desaster eigentlich. Mhm. Die ganze Tourismusindustrie war lahmgelegt dort.
Ja, es lädt ja auch gerade wohl nicht wirklich ein, dorthin zu gehen, denke ich mal, wenn du da zwischen Scharmützeln und Separatisten.
Und ich habe dann in Kirgisien und in anderen Ländern auch sowohl Ukrainer als Russen wahrscheinlich getroffen.
Ja, genau, also und aber wobei wir sagen müssen, dass wir haben Westukrainer getroffen, das muss man ja vielleicht jetzt auch noch dazu sagen, also diese Gruppe, die wir im Alaa-Achar getroffen haben, kam aus Lviv und die waren tatsächlich sehr besorgt und nachdenklich. Eine der Bergsteigerinnen zum Beispiel, die dabei waren, war junge Mutter, hatte ihr dreijährigen Sohn zu Hause und fragte mich dann so, ja, was mache ich denn jetzt sinnvollerweise, wie ziehe ich den groß, rede ich Russisch mit ihm zu Hause oder rede ich lieber ukrainisch mit ihm zu Hause? In was für eine Schule wird dieses Kind gehen? Also solche Ängste wurden da wirklich artikuliert, was mich sehr beeindruckt hat. Und auch später hatten wir Kontakt mit russischen Bergsteigern, die ganz offensiv auch auf uns zugekommen waren und wissen wollten, was unsere Haltung zu dem Konflikt ist. Und wir haben es allgemein auf der Reise so gehalten, dass wir uns auf so eine recht vage pazifistische Position zurückgezogen haben, weil wir vorsichtig sein wollten und uns nur langsam exponieren wollten. Und da kam dann sehr klar eine pro-ukrainische Meinung, auch von russischer Seite, von einer Frau, die zum Beispiel sagte, ihr Herz sei krank. Ich kann es nicht mehr so schön auf Russisch sagen, weil sie das als Bürgerkrieg wahrgenommen hat. Wirklich.
Ja, dass man einfach nicht Sachen wegnehmen darf, die einem nicht gehören. Das war sehr nett.
Aber das war eine Frau von der ganzen Gruppe.
Ja, und sie stand auch mit ihrer Meinung für sich in ihrer Gruppe, hat sie gemeint. Aber es war trotzdem interessant, irgendwie dieses Gespräch mit ihr zu führen und zu sehen, dass einfach auch Leute sagen, so hey, was unser Land da macht, ist nicht richtig. Und ist nicht gut.
Aber das war die einzige Frau von der ganzen Gruppe und ihr habt auch dann mit anderen Meinungen konfrontiert.
Ja, die waren dann eher zurückhaltend, die anderen. Aber wir haben auch zum Beispiel mit einem unserer russischen Freunde sehr offen darüber gesprochen, der ganz klar sagt, er ist im Grunde genommen sowas wie ein Reservist und wenn irgendjemand ihn zwingen würde, in den Ukraine-Konflikt an der Waffe zu gehen, würde er desertieren. Also das waren schon sehr eher das heißt, russlandkritische Töne, die wir da gehört haben.
Das heißt sozusagen, man muss sich keine Sorgen machen über einen Bergsteiger, das sind schon Leute, die denken. Egal, ob sie Russen oder Ukrainer sind.
Ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
Okay, und jetzt machen wir noch kurze Pause, wieder ein bisschen kirgisische Musik und dann geht es weiter nach Tadschikistan sogar, denke ich. Ja? Aber erstmal kirgisische Musik. Zeit, um dann Musik anzuhören. Das wäre schade. Da kann man einzelne Musiksendungen zu einzelnen Ländern machen. Ja? Aber wir sind jetzt wieder unterwegs und das geht durch Kirgisien Richtung Tadschikistan und das war, passierte was, was ich nicht erwartet habe.
Naja, wir haben zunächst, bevor wir losgefahren sind, so viel hatten wir auf unserer Reise mittlerweile gelernt, uns ein bisschen bemüht, mit örtlichen Instanzen über den sinnvollen Reiseweg zu reden. Und es war in Bischkek nicht ohne weiteres möglich, jemanden zu finden, der anhand der uns vorliegenden Karte uns erklärt hätte, wie wir sinnvoll durch Südkirgisistan fahren, weil es dort usbekische Enklaven gibt. Wir hatten kein usbekisches Visum, das heißt, wir mussten uns vorher überlegen, wie kommen wir an diesen mitten im kirgisischen Territorium sich befindenden usbekischen Inseln vorbei, ohne irgendwie versehentlich Grenzen zu übertreten. Und das stellte sich dann alles als harmloser heraus als gedacht, weil es einfach viel mehr Straßen gab, unter anderem EU gefördert, wie wir festgestellt haben, als auf unserer Karte verzeichnet. Aber das ganze Gebilde da unten, das ja auch durchaus vor gar nicht allzu langer Zeit noch zu Ausschreitungen geführt hatten und bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Osh, ist einfach ein Artefakt letzten Endes stalinistischer Eingriffe. Weil eine von Stalins großen Sorgen immer war, dass diese ganzen Turkvölker da unten auf die Idee kämen, dass sie vielleicht miteinander ein eigenes Projekt starten könnten und die Sowjetunion gar nicht brauchen. Und um da Zwietracht zu säen, wurden die Territorien zerrissen und man hat dafür gesorgt, dass die Kirgisen dort unten in der Nähe von Tadschikistan und Usbekistan einfach kein geschlossenes Staatsgebiet haben und man hat für Neid und Missgunst gesorgt. Und das war schon spannend, da durchzufahren und sozusagen nach all der Zeit zu sehen, was das mit so einem Staatsgebiet macht und plötzlich sozusagen sind überall Grenzen und auch Kirgisen können in Teile ihres Landes nicht oder sozusagen müssen selbst merkwürdige Wege fahren, um von A nach B zu kommen. Das sind einfach Dinge, die mittlerweile für einen Europäer verblüffend sind.
Und es gibt keine Regelungen zum Beispiel für grenzfreien Verkehr für die Einheimischen?
Nein.
Auch?
Nein.
Das heißt, wenn man kann nicht geradeaus fahren, muss man immer dann Umweg finden.
Genau.
Ja, sehr spannend. Aber ich habe das geschafft ohne kirgisische Kenntnisse.
Wir haben das geschafft mit Russischkenntnissen, genau, wir sind da durchgekommen und wir haben auch da unten nochmal ganz viele tolle Begegnungen mit Leuten gehabt, wurden nochmal viel eingeladen und zum Verweilen irgendwie angehalten und konnten uns dann so ganz schön von Kirgisien verabschieden mit ganz persönlichen Begegnungen, weil wir waren jetzt dann auch schon 2 Monate in Kirgisien gewesen und wussten, jetzt haben wir noch 1 Monat Tadschikistan vor uns und man hat sich schon so an dieses kirgisische Leben, hatte man sich schon sehr gewöhnt und hat es sehr zu schätzen gewusst auf eine Art. Und dann war es wieder spannend, was passiert, wenn wir die nächste Grenze überschreiten.
Und ganz kurz noch, was einfach so wunderbar war. Wir waren ja vorher in den Bergen gewesen und wenn es irgendeine Region gibt, wo man sich wunderbar vom Bergsteigen erholen kann, dann ist das Südkirgisien in der Nähe vom Ferganabecken, wo einfach im Juli, August, als wir da waren, eine unglaubliche Vielfalt von wunderbarsten Früchten zu kriegen ist. Man fährt, wenn man da die Landstraßen entlang fährt, an einem Melonenberg vorbei, um am nächsten Tomatenberg zu landen, um Pfirsiche zu sehen, die bei uns so, also fünfmal so groß wie die, die man hier bekommt, und unglaublich leckere Aprikosen. Wir haben uns eigentlich durch Südkirgisien gegessen, das und, muss man schon sagen.
Und durchgebadet dann letzten Endes auch, weil es auch wunderschöne Flüsse und Seen gibt, in denen man überall wunderbar erholen kann. Und wo man auch ständig wieder Kirgisen trifft, die auch selber irgendwie eine gute Zeit an ihren Flüssen und ihren Seen verbringen. Atachain. Atachatinada,
da? Was bedeutet das?
Man muss ausruhen. Man muss sich ausruhen.
Sag das auf Kirgisisch.
Atachat, das ist Paruska.
Atachat. Für mich kam es ein bisschen Kirgisisch. Atachat. Sich erholen, ein wichtiges Wort. Zuhörer bitte merken.
Das haben wir da gelernt.
Und ich habe dann auch viele Leute kennengelernt. Und die waren natürlich wahrscheinlich Gastfreunde, haben euch dann Pfirsiche und Aprikosen angeboten.
Und Schaschlik, wie überall.
Sehr schön. Und dann war die Fahrt Richtung Dushanbe.
Dann sind wir Richtung Dushanbe nach Tschigistan aufgebrochen. Und da hat uns der Weg dann auch erstmal durch die Farnberge geführt. In Farnbergen waren wir dann auch nochmal gewesen, haben auch nochmal Freunde getroffen, waren Bergsteigen. Da hatten wir eine unglaublich schöne, intensive Zeit dort. Aber was dann auch eigentlich nochmal sehr spannend war, war dann in Dushanbe haben wir dann Freunde getroffen, beziehungsweise einen guten Freund und meinen Bruder, die sind dann gekommen und die wollten dann mit uns durch den Pamir reisen zurück nach Kirgisien. Und das war nochmal ein ganz eigenes Abenteuer.
Das ist einfach ein bisschen geografische Kenntnisse. Also Dushanbe ist die Hauptstadt von Tadschikistan und Pamir, das sind die Gebirge dort.
Genau, also vielleicht um unsere Reiseroute zu erklären, wir sind in den Süden Kirgisiens gefahren nach Osh und sind dann nach Westen und sind somit in Nord-Tadschikistan eingereist, sind vom Norden nach Dushanbe gereist und haben dort Freunde und Geschwister getroffen, um dann weiter Richtung Süden zu fahren, letzten Endes an die afghanische Grenze und dort in den Pamir einzureisen.
Und aber was waren eure Erlebnisse, was hat euch dann besonders gefallen dann in Tadschikistan?
Also Tadschikistan hat uns sehr vieles sehr gut gefallen. Ich finde, der Pamir sollte noch ein bisschen Zeit bekommen, darüber zu reden. Der Pamir, man braucht dann auch Sonderpermits, die man in Dushanbe machen muss. Mit einem dementsprechenden Aufwand bekommt man das dann auch relativ schnell.
Ach so, man kann nicht einfach mit dem...
Nein, du brauchst, es geht glaube ich in sechs... Also auf jeden Fall mehrere Sperrgebiete, sage ich mal, wo du auch ständig über Militärkontrollen durch musst, Polizeikontrollen. Du kommst dann nur rein, wenn du eben ein gültiges Visum für den Pamir hast. Das musste man sich in Dushanbe besorgen.
Für Bergbadachshan, das ist die Bezeichnung.
Das ist die Region. Und das ist auch manchmal so, dass du das einfach gar nicht bekommst, weil dann wieder irgendwelche Drogengeschäfte da am Laufen sind und irgendein Drogenboss wieder Alarm macht und deswegen wird wieder der ganze Pamir gesperrt und keiner kommt durch und keiner bekommt ein Visum. Dann auf einmal eine Woche später ist wieder alles offen. Das ist kein Problem, ein Visum zu bekommen. Wir hatten Glück, wir haben innerhalb von einem Tag unser Visum bekommen und sind dann frohen Mutes losgefahren und haben auf einmal realisiert, dass wir jetzt parallel zur afghanischen Grenze jetzt erstmal eine Weile reisen werden und haben da die erste Nacht an einem schönen Platz an einem trockenen Fluss verbracht irgendwie und haben uns nichts Böses gedacht. Am nächsten Morgen haben wir gesehen, okay, wir sind hier gerade auf dem Truppenübungsplatz gelandet und da gingen dann auch munter die Übungsgefechte los, die Raketen sind durch die Luft geflogen, Maschinengewehre haben geknattert und das war dann schon wow, okay, ja, hier ist ja Afghanistan und man hat natürlich gleich wieder seine Klischeebilder im Kopf gehabt so. Es ist aber nichts passiert so, es war jetzt auch nicht gefährlich für uns, es war einfach nur von der Stimmung was ganz Eigenes.
Und ich glaube schon, sogar für mich als Russin, ich habe auch Klischees, ja, das ist nicht nur im Westen, sondern überall über Afghanistan, das ist ein Kriegsgebiet, ja? Und dann seid praktisch dann dicht an Afghanistan gefahren und wie war die
Gefühl, an einem Kriegsgebiet entlang zu fahren, sondern man fährt einfach an einem unglaublich beeindruckenden und wunderschönen Fluss, dem Panj, entlang, der die afghanische Grenze bildet oder die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan bildet. Und was man da sieht, sind unglaubliche Erosionslandschaften, auch hier Felsformationen, die wahnsinnig beeindruckend sind und vor allen Dingen immer dort, wo es gelingt, Wasser und Erde zusammenzubringen, kleine Dörfer und angelegte Terrassenfelder, die wie Kleinode wirken. Und der Freund, von dem wir vorhin schon sprachen, hat einmal abends was ganz Schönes gesagt. Und da saßen wir eben mit Blick über den Panj in Richtung Afghanistan und er sagte, Heute habe ich verstanden, warum das Paradies ein Garten ist. Das fand ich sehr schön.
Ja. Und wie sind Menschen im Paradies?
Also die Menschen in Pamir waren unglaublich offen und nett und wahnsinnig hilfsbereit. Und es war dann auch so, dass wir mit unserem Bus durch ein Dörfchen durchgefahren sind und da wieder unser Wasser aufgetankt haben, unser Trinkwasser. Und wie es dann so war, war gerade Dorffest in einem Haus, in einem auch speziellen Pamir-Haus. In Pamir gibt es eigene Häuser mit eigenen Regeln und eigenen Symbolen.
Eigene Architektur.
Und das wurde uns dann gezeigt und erzählt und erklärt. Und dann hieß es aber, sollen wir jetzt rüber ins andere Haus und hier ist eine große Feier. Und dann trat man in ein Haus ein und der eine Raum war nur voll von Frauen in den schönsten, buntesten, prächtigsten Gewändern mit schönem Schmuck. Die saßen da und aßen und man führte uns durch das Zimmer durch und alle haben sich irgendwie gefreut, uns zu sehen. Es war überhaupt keine Scheu zu erkennen. Und dann waren wir im nächsten Raum, der war dann voll von Männern und auch stolze Kerle. Und die Tische waren voll und man bat uns Platz zu nehmen und man gab uns zu essen und man gab uns zu trinken und ja, Melanie.
Genau, und dann sagte ich irgendwann nur leise zu Anni, ich bin im falschen Raum. So, ich esse jetzt noch ein bisschen was, aber mir ist das unangenehm. So, ich will rüber zu den Frauen. Und dann hatte ich unglaubliches Glück, weil ich stand auf, machte die ersten Schritte, da ging im anderen Raum die Musik an und die Frauen haben angefangen zu tanzen und ich tanze gern, deswegen bin ich einfach weitergegangen und habe mich zu denen gesellt und habe versucht so zu tanzen wie sie, was sie unglaublich gefreut hat. Und dann, ja, habe ich irgendwie ein anderthalbstündiges rauschendes Tanzfest erlebt. Unmittelbar an der afghanischen Grenze, was überhaupt nichts zu tun hatten mit allem, was man bislang sozusagen an Bildern in meinem Kopf geweckt hatte und wurde regelmäßig irgendwie beschenkt. Das ging dann so, dass die Frauen sich mir näherten und mir ein Tuch auf die Schulter legten, das ich mir umbinden konnte. Dann habe ich ein paar typische Pamir-Socken bekommen und ich habe mir so meine Geschenke ertanzt und durfte dann zum Abschluss noch mit einigen gestolzen jungen Recken aus dem Dorf tanzen und hatte einfach eine wunderbare Zeit. Und was das Wunderbarste war, ist, mein tanzmuffeliger Begleiter Andi ist auch nicht davon gekommen und wir mussten gemeinsam tanzen. Das war mein persönlicher Sieg an dem Tag.
Also es gibt quasi dann Räume für Frauen und für Männer, aber irgendwann kommt es dazu, dass alle zusammen tanzen.
Genau, irgendwann wurde gemischt und auch das junge Mannsvolk durfte zeigen, wie es tanzt.
Und das Alte auch. Die alten Männer fingen dann auch noch an zu tanzen und die alten Frauen haben rumgeschrien und rumgekreischt. Es war einfach eine super Party. Ja, es hat wahnsinnig Spaß gebracht. Das Problem war bloß, dass wir so ein bisschen Zeitdruck hatten, weil unser zeitliches Visum dann auch ausgelaufen ist und wir auch keine Verlängerung bekommen haben und wir eigentlich wussten, wir müssen in 5 Tagen durch diesen Pamir-Highway durch, sonst kriegen wir Ärger an der Grenze und konnten so dann eigentlich gar nicht, also man bat uns auch noch länger zu bleiben so, aber wir mussten dann ablehnen, einfach auch gucken, dass wir weiterkommen.
Und unsere Sendung ist wie immer auch bald zu Ende und ihr seid dann bis zur chinesischen Grenze gefahren. Ja?
Genau, man folgt zunächst der afghanischen, quert dann Richtung Osten und steht dann plötzlich mit seinem alten, 35 Jahre alten, klapprigen, aber treuen Mercedes-Bus an einem nicht wahnsinnig beeindruckenden Zaun, der hier und da Löcher hat, 2 Stacheldrahtstränge und hier und da einen Balken, aber eigentlich nichts Aufregendes und weiß aber so. Und jetzt bin ich bis zur chinesischen Grenze gefahren.
Von Freiburg?
Von Freiburg
bis zur chinesischen Grenze.
Genau.
War das quasi das Ende?
Ja, genau, das war unser östlichster Punkt und dann haben wir es tatsächlich auch noch mit diesem Auto über einen Pass von 4600 Meter Höhe geschafft und unsere Reisegefährten haben uns begleitet bis Bischkek zurück, von wo aus wir zurückgeflogen sind und diese treuen Begleiter haben dann ohne uns den Wagen in 14 Tagen zurück nach Freiburg gefahren.
Dann ganz, ganz letzte Frage. Würdet ihr diese Reise anderen Leuten, zum Beispiel unseren Zuhörern, empfehlen? Und wenn man das macht, was ist wichtig dabei, im Kopf zu behalten?
Also ich würde es jedem empfehlen, es zu tun, weil es einfach wunderschön war, es erlebt zu haben. Und empfehlen würde ich den Leuten einfach offen zu bleiben und auf das Herz zu hören.
Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns immer wieder jetzt im Radio hier und haben festgestellt, viele andere Themen, die wir besprechen können, aber jetzt sind unsere Kollegen schon da und zum Abschluss ein bisschen Pamir-Musik.
Kebabım, fikri yarendi harabım. Más que más, 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 más